Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Griechenland brauche mehr Zeit für sein Sparprogramm, sagt IWF-Chefin Christine Lagarde. Dann reden wir über die Einheitskrankenkasse. Befürworterin und SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr nimmt Stellung zum Gegenvorschlag des Bundesrates. Und wir schauen zurück. 50 Jahre nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist von den Reformen in der katholischen Kirche nicht mehr viel übrig. Das Wetter im Flachland ist es bewölkt, in den Alpen sonnig bei höchstens 16 Grad. Guten Morgen, im Studio ist Nicoletta Cimino. Griechenland soll mehr Zeit bekommen für seine Reformen. Das sagte Christine Lagarde, die Chefin des IWF, des Internationalen Währungsfonds in Tokio. Dort beginnt morgen die Jahrestagung des IWF und der Weltbank. Maren Peters berichtet.
Es sei manchmal besser, etwas mehr Zeit zu haben, sagte IWF-Chefin Christine Lagarde. Das habe der Fonds für Portugal und Spanien empfohlen und das empfehle er auch für Griechenland.
It's sometimes better to have a bit more time. This is what we advocated for Portugal, this is what we advocated for Spain and this is what we are advocating for Greece.
Griechenland brauche 2 Jahre mehr Zeit, um sein Sparprogramm umzusetzen, konkretisierte sie. Das scheint ein gewisses Entgegenkommen gegenüber dem Krisenland zu signalisieren, das genau dies gefordert hatte. Allerdings ist auch klar, dass Griechenland schon Ende Monat das Geld ausgeht, wenn die Troika aus IWF, EU und Europäischer Zentralbank nicht bald die nächste Tranche von 31,5 Milliarden Euro nachschießt. Als Voraussetzung fordert die Troika aber noch mehr Sparanstrengungen. Griechenland hat nun eine Woche Zeit, um die offenen Punkte zu klären. Mehr Zeit also, um noch mehr zu sparen. Der Druck auf Griechenland bleibt groß.
Die Türkei hat ein syrisches Passagierflugzeug wieder freigegeben, das gestern in Ankara zur Landung gezwungen worden war. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht mit Andrea Just.
Die Maschine mit 35 Passagieren an Bord konnte ihren Flug von Moskau nach Damaskus fortsetzen. Die Ladung allerdings wurde beschlagnahmt. Sie enthalte Teile, die bei Zivilflügen hätten deklariert werden müssen, erklärte der türkische Außenminister. Um welche Art Gegenstände es sich handelt, sagte er aber nicht. Verschiedene türkische Medien berichteten, es sei militärisches Gerät sichergestellt worden. Die US-Regierung hat eingeräumt, dass es vor dem Angriff auf das Konsulat in der libyschen Stadt Benghazi Sicherheitsmängel gegeben habe. Bei einer Kongressanhörung verlangten vor allem die Republikaner Aufklärung darüber, wie es zu dem Anschlag kommen konnte. Bei diesem waren der US-Botschafter und 3 weitere Botschaftsangestellte ums Leben gekommen. In Ägypten hat ein Gericht 24 Angeklagte freigesprochen, die vor gut 1,5 Jahren zur Tötung von Demonstranten aufgerufen hatten. Das meldet die staatliche Nachrichtenagentur. Unter den Beschuldigten waren auch ranghohe Vertreter der gestürzten Regierung von Präsident Mubarak. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, Reiter auf Kamelen und Pferden dazu angestiftet zu haben, gewaltsam gegen Demonstranten auf dem Tahrirplatz in Kairo vorzugehen. In Pakistan ist die Empörung nach einem Angriff der Taliban auf eine 14-jährige Friedensaktivistin groß. Im Swat-Tal, wo sich die Tat am Dienstag ereignet hatte, protestierten die Menschen gegen die Gewalt der Taliban. Das Mädchen, das im Kopf und im Nacken Schussverletzungen erlitten hatte, sei auf dem Weg zur Besserung, aber noch nicht bei Bewusstsein, sagte der pakistanische Innenminister. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit von Spanien um 2 Stufen herabgesetzt auf dreifach B-. Der Ausblick bleibe negativ, teilt Standard & Poor's mit. Spanien drohe eine weitere Herabstufung. Die verschärfte Rezession beschränke die Handlungsmöglichkeiten der Regierung. Die Tessiner Staatsanwaltschaft weitet ihre Ermittlungen im Zusammenhang mit den Unregelmäßigkeiten in der Tessiner Gemeinde Bisone aus. Nachdem schon der Gemeindepräsident verhaftet worden war, wird nun auch gegen den Gemeindeschreiber ermittelt. Dieser wird der ungetreuen Amtsführung und des Amtsmissbrauchs verdächtigt.
Sie hören heute Morgen, es ist 7:04. In der Schweiz soll es keine öffentliche Einheitskrankenkasse geben, wenn es nach dem Bundesrat geht. Er bekämpft darum die Initiative mit einem Gegenvorschlag. Künftig sollen hohe Kosten von Versicherten zum Teil aus einem Topf bezahlt werden, in dem alle Krankenkassen einzahlen. Das ist also so etwas wie eine Rückversicherung für die Krankenkassen. Die Initianten für eine Einheitskasse finden die Vorschläge des Bundesrates halbherzig.
schlägt trotzdem das halbe Herz für den Gegenvorschlag? Das fragte Elisabeth Pestalozzi, die SP-Nationalrätin Jacqueline Fehr, eine der treibenden Kräfte im Initiativkomitee.
Ja, denn wenn man in diesem bisherigen System mit diesem Kassenwettbewerb bleibt, dann machen diese bundesrätlichen Vorschläge Sinn. Sie bringen einen deutlichen Fortschritt gegenüber heute. Das Grundproblem jedoch, eben dieser Pseudowettbewerb in einem System, wo alle gleiche Leistungen erhalten, dieses Grundproblem wird nicht gelöst und das ist das andere halbe Herz, das schlägt weiterhin sehr stark für die Einheitskasse.
Jetzt wird es ja so sein, der indirekte Gegenvorschlag, den der Bundesrat gestern präsentiert hat, der kommt ins Parlament. Was machen Sie dann als Politikerin? Werden Sie ihn ablehnen, obwohl Sie sagen, das halbe Herz schlägt dafür?
Nein, ich werde ihn unterstützen, denn jeder Fortschritt in diesem System ist richtig, bringt den Versicherten etwas, schafft mehr Gerechtigkeit. Ich werde also konstruktiv an diesem Gegenvorschlag mitarbeiten und am Schluss dann schauen, welche Strategie die Partei wählt.
Wäre es nicht sinnvoll, jetzt schon auf den Gegenvorschlag zu setzen, weil FDP und Versicherungsverband sagen ja, das sei eigentlich jetzt schon eine verkappte Einheitskasse?
Ich würde diesen Leuten sehr empfehlen, den Gegenvorschlag ernst zu nehmen. Umfragen zeigen nämlich, dass die Einheitskasse in der Bevölkerung einen sehr, sehr starken Rückhalt hat und vielleicht wäre es für diese Gegner der Einheitskasse die schlauere Strategie, hier gewisse Schritte jetzt zu tun.
Die ganze Vorlage, der Gegenvorschlag jetzt ist ja die Vorlage von Ihrem SP-Bundesrat, von Alain Berset. Helfen Sie ihm da mit dieser Strategie, das halbe Herz für die Einheitskasse und das halbe Herz für den Gegenvorschlag oder stürzen Sie da nicht auch den Bundesrat ins Dilemma?
Nein, das glaube ich nicht. Wir sind uns einig, wo die Probleme, die Systemprobleme sind. Wir machen eine große Lösung mit dieser Initiative. Der Bundesrat macht jetzt eine Teillösung mit seinem Gegenvorschlag. Beides geht aber in die gleiche Richtung und insofern wird die Zusammenarbeit auch sehr gut sein.
Fakt aber ist, Ihr Bundesrat Alain Berset ist für den Gegenvorschlag oder muss für den Gegenvorschlag sein. Sein persönlicher Mitarbeiter aber ist im Initiativkomitee zur Einheitskasse. Gibt es da nicht ein Problem?
Nein, das glaube ich nicht. Er war damals Generalsekretär der Partei, ist jetzt persönlicher Mitarbeiter. Wir alle von Herrn Berset über den jetzigen persönlichen Mitarbeiter bis unseren Mitgliedern in der Fraktion sind der Meinung, dass die Probleme im Gesundheitswesen enorm sind, dass aber aus realpolitischen Gründen der Bundesrat zu Teilschritten gezwungen ist.
Sagt SP-Nationalrätin Jacqueline Fee. Lance Armstrong, der siebenfache Tour de France-Sieger, habe vom professionellsten Dopingprogramm aller Zeiten profitiert. Das schreibt die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA in ihrem Bericht, den sie nun dem Rad-Weltverband übergeben hat. Für Armstrong wird die Lage also noch einmal ungemütlicher. Die Einzelheiten hat Sportredaktor Uli Reist.
Nicht nur bei den Tour de France-Siegen hat der Amerikaner Lance Armstrong einen Rekord aufgestellt, sondern auch beim systematischen Doping. Dieser Meinung ist jedenfalls die amerikanische Anti-Doping-Agentur USADA. Armstrong und sein Team US Postal hätten das höchstentwickelte, professionellste und erfolgreichste Dopingprogramm entwickelt, das die Sportwelt je gesehen habe, schreibt die USADA in ihrem Bericht. Dieser umfasst mehr als 1000 Seiten und beinhaltet unter Eid geleistete Zeugenaussagen von 26 Personen. Darunter sind auch 15 Radfahrer. Grundzeugen für systematische Doping sind frühere Teamkollegen Armstrongs wie Tyler Hamilton, Floyd Landis oder Levi Leipheimer. Die Akte beinhaltet zudem E-Mails, Zahlungsnachweise und Labortests, die Armstrong den Besitz und die Weitergabe von Dopingmitteln nachweisen sollen. Bereits im August hatte die USADA Armstrong lebenslang gesperrt und beantragt, alle seine Titel zu streichen, inklusive der 7 Tour de France-Siege. Dieser Titel kann allerdings nur der Radweltverband UCI aberkennen. Dieser hat nun 21 Tage Zeit, die Unterlagen zu studieren und einen Entscheid zu fällen. UCI-Präsident Pat McQuaid hat bereits signalisiert, den Anträgen der USADA stattzugeben, wenn die Dokumente keine erheblichen Mängel aufweisen würden.
Heute vor 50 Jahren, am 11. Oktober 1962, eröffnete Papst Johannes der 23. in Rom das zweite Vatikanische Konzil. Unter dem Motto «Aggiornamento», also Aktualisierung, wollte er die römisch-katholische Kirche an die Moderne anpassen. Die Liturgie wurde erneuert, die Ökumene nahm damals ihren Anfang. Doch von dieser Aufbruchstimmung von damals bleibt heute nur noch wenig übrig, sagt Heidi Kronenberg.
Amore di Dio, amore di fratelli, il Concilio comincia.
Papst Johannes der 23. verkündet vor der jubelnden Menge auf dem Petersplatz die Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Als Papa Buono ging er in die Geschichte ein, als guter Papst, der die Fenster des Vatikans weit öffnete. 2500 Bischöfe und Kardinäle leiteten am Konzil, das bis 1965 dauerte, grundlegende Reformen ein. Die Messe sollte fortan nicht mehr auf Latein, sondern in den Landessprachen gelesen werden. Die Laien wurden aufgewertet, die Kirche neu als Volk Gottes, als Gemeinschaft aller Gläubigen definiert. Ein Hauch von Demokratie ging durch die hierarchisch geprägte Klerikerkirche. Der Publizist und Konzilsexperte Willi Spieler.
Der Begriff Volk Gottes im Zweiten Vatikanum hat natürlich ein demokratisches Empfinden elektrisiert. Denn wenn man vom Volk Gottes spricht, dann ist dieses Volk nicht mehr Objekt einer hierarchischen Verseelsorgung, sondern es ist Subjekt.
Zudem legte das Konzil die Basis für die Zusammenarbeit von katholischen, orthodoxen und evangelischen Kirchen. Die gespaltene Christenheit erfuhr einen Frühling der Ökumene. Und die Konzilsväter distanzierten sich vom traditionellen katholischen Antijudaismus. Über ihren Schatten springen musste die römische Kirche, insbesondere in der Frage der Religionsfreiheit. Hatte sie doch bis anhin den Monopolanspruch auf die Wahrheit erhoben. Willi Spieler.
Jetzt heißt es richtigerweise, die Freiheit der Religionsausübung ist ein Menschenrecht, fundiert in der Person jedes einzelnen Menschen. Also man kann sagen, mit 200-jähriger Verspätung auf die Französische Revolution kam sie noch, die Religionsfreiheit, aber sie kam doch.
Doch heute, 50 Jahre nach Eröffnung des Zweiten Vatikanums, scheint der Aufbruch von einst versandet. Die Nachfolger von Johannes dem 23. setzten wieder stärker auf Traditionalismus und Zentralismus. So verbot Paul der 6. mit der sogenannten Pillenenzyklika 1968 die künstliche Empfängnisverhütung. Johannes Paul II. Stoppte die Laienpredigt und untersagte jegliche Diskussion über das Frauenpriestertum. Und der amtierende Papst Benedikt XVI. Lässt die lateinische Messe wieder aufleben. Bis heute trauern reformwillige Katholikinnen und Katholiken Johannes dem 23. nach, ihrem Papa Buono.
Donnerstagmorgen, 7:12, jetzt zu den Börsendaten und den Wetteraussichten.
Die Daten von Thomson Reuters. In New York schloss der Dow Jones Index bei 13.345 Punkten, minus 1,0%. In Tokio steht der Nikkei-Index bei 8.563 Punkten, minus 0,4%. Der Dollar wird zu 94,03 gehandelt, der Euro zu einem Franken 20,90 bzw. zu einem Dollar 28,66. Das Wetter heute hat es im Norden teils zähe Bewölkung bei einer Temperatur von 16 Grad. In den Alpen scheint zeitweise die Sonne. Im Tessin hat es zunehmend Wolken bei 18 Grad.
Das war heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte ist Erich Wies. Am Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.